Ja, liebe Geschwister, das Thema von diesem Bibeltag ist Trost. Trost im Leid. Und ich möchte dazu sagen, dass ich nach vielen Jahren des Bibellesens immer wieder neue Dinge sehe, immer wieder neue Welten entdecke im Universum des Gotteswortes, und das Thema Trost ist mir ganz wichtig, ganz neu groß geworden im Vorbereiten von diesen Gedanken, die ich euch weitergeben möchte. Es ist ein Thema, das ich in all meinen Jahren, das sind doch schon mehr als 40 Jahre her, dass ich die Bibel kennengelernt und auch lieben gelernt und lesen gelernt habe, das erste Mal eigentlich, dass ich das Thema Trost vertiefe. Das ist doch bemerkenswert, denn Trost ist ein fundamentales Thema in der Bibel. Wir brauchen den Trost so sehr. Und ich weiß nicht, geht es euch auch so? Habt ihr irgendwann einmal ein Bibelstudium mitbekommen zu diesem Thema? Man redet viel über Trost, wir brauchen alle Trost, aber irgendwie habt ihr das Thema, also mir geht es auf jeden Fall so, nicht so tief studiert, wie das Thema eigentlich es verdient. Denn unser Gott ist ein Gott allen Trostes. Das ist einer seiner vielen Namen, eine Eigenschaft Gottes. Er ist ein Gott des Trostes und nicht irgendeines Trostes, sondern allen Trostes. Das heißt, jeder Trost, der wirklich ein Trost ist, er kommt von Gott. Er ist der Ursprung. Von ihm aus kommt echter, wahrer Trost. Wir wollen den Vers lesen am Anfang unserer Gedanken zum Wort Gottes. Wir wollen aufschlagen 2. Korintherbrief, Kapitel 1 und Vers 3. Da lesen wir geschrieben, wollen wir die Stelle aufschlagen. 2. Korinther, Kapitel 1. In Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmungen und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis. Wir haben einen Gott, der so genannt wird. Er ist der Vater allen Trostes, der Vater der Erbarmung. Und das Wort Erbarmungen, es drückt Mitgefühl aus. Wir haben einen Gott, der in einem modernen Wort ausgedrückt Empathie empfindet, Mitgefühl im Leiden anderer. Und vor allem im Leiden seiner Geschöpfe, die unter der Folge der Sünde leiden. Und das ist so ein schöner Zug von Gott. Er hat Gefühle. Unser Gott ist nicht ein gefühlsloser Gott. Und er hat die Eigenschaft, Gefühle zu empfinden, seinen Geschöpfen weitergegeben. Es gibt ja Eigenschaften Gottes, die er den Menschen kommuniziert hat bei der Schöpfung. Gott ist Liebe, und als er den Menschen schuf, schuf er ihn mit der Möglichkeit, Liebe zu empfinden und auch Liebe weiterzugeben. Gott ist gerecht und er hat den Sinn der Gerechtigkeit den Menschen weitergegeben. Gott ist aber auch ein Gott, der Mitgefühl empfinden kann. Und dieses Mitgefühl hat er den Menschen auch weitergegeben bei der Schöpfung. Wir haben die Fähigkeit, Mitgefühl zu empfinden, weil Gott Mitgefühl empfindet. Er ist der Ursprung. Wir sind geschaffen worden zu seinem Bild. Das heißt, er hat sich selber als Vorbild genommen, als er uns schuf. Und viele von seinen eigenen Eigenschaften hat er kommuniziert, hat er in den Menschen hineingelegt, als er den Menschen schuf. Ja, er ist ein Gott, der Gefühle hat, Mitgefühl. Und Gefühle zu haben, ist etwas Schönes, ist etwas Gutes. Und wenn du ein gefühlsvoller Mensch bist, es gibt ja Menschen, die sind eher kopflastig, das sind die Ingenieure oder die Gescheiten, die Wissenschaftler, die sind eher kopflastig. Und dann gibt es andere, die sind eher gefühlsvoll. Jeder hat sicher beides, von beiden etwas mitbekommen, die einen hier etwas mehr, die anderen da etwas mehr. Also wenn du gefühlsvoll bist, dann wisse, Gott ist auch gefühlsvoll. Und Gefühle zu haben ist etwas Wunderschönes. Nur das Problem ist, so wie auch unsere Gedanken durch die Sünde verdorben worden sind, sind auch unsere Gefühle von der Sünde verdorben worden. Aber Gott ist ein Gott, der gute Gefühle hat, der hat Mitgefühl. Er ist ein Vater. Er ist ein Vater und er ist ein Vater der Erbarmungen. Und er ist ein Gott allen Trostes. Wie schön, das zu wissen. Nun, was bedeutet eigentlich das Wort Trost? Wie würden wir das definieren? Es ist ja wichtig, dass wir Begriffe auch gut verstehen und gerade solche Begriffe, die wir immer wieder brauchen, ja, wie Liebe oder wie Wahrheit oder Gerechtigkeit, die sind so in unserer Sprache drin. Gut wäre, wenn wir uns immer wieder fragen, was bedeutet das eigentlich? Ja, was ist eigentlich ein Trost? Wo beginnt das Ganze in der Bibel? Wo beginnt die Bibel von Trost zu sprechen? Und hier wollen wir das erste Buch Mose aufschlagen und wir wollen lesen, wo dieses Wort zum ersten Mal erwähnt wird. So ist es auch wichtig zu schauen, wo wird das Wort Liebe das erste Mal erwähnt. Und wir werden entdecken, es wird erwähnt in der Beziehung zwischen einem Vater und einem Sohn, zwischen Abraham und seinem Sohn. Es war der Sohn seiner Liebe. Und so auch das Wort Trost oder Trösten. Es ist ganz wichtig, dass wir beginnen bei den Anfängen. Sollen wir 1. Mose 5 aufschlagen und die Verse 28 und 29 lesen. Hier lesen wir von Lamech. Wir haben im Kapitel 5 das Geschlecht von Adam bis ins 10. Glied, bis zu Noah, bis zur Sintflut. Und Lamech ist der Neunte, der Vater von Noah. Und Lamech lebte 182 Jahre und zeugte einen Sohn. Und er gab ihm den Namen Noah, indem er sprach: Dieser wird uns trösten über unsere Arbeit und über die Mühe unserer Hände wegen des Erdbodens, den der Herr verflucht hat. In diesem Ausdruck brachte Lamech zutage, dass er sich nach Trost so sehr gesehnt hat und dass er auch gelitten hat unter dem Fluch, der aufgrund der Sünde in die Welt gekommen ist. Wir haben es gestern Abend in der Bibelstunde erwähnt. Wie sehr haben die Menschen gelitten unter dem Fluch der Sünde. Und wie sehr hätte Gott zornig sein können und sagen können, das geschieht euch recht, ihr habt es so gewollt, jetzt müsst ihr auch die Konsequenzen bezahlen, es geschieht euch recht, aber Gott ist nicht so. Gott hat den Trost gesendet. Und Lamech, der Vater von Noah, er hat sich nach diesem Trost gesehnt. Er hat diesen Trost irgendwie erwartet, durch seinen Sohn. Und das ist natürlich auch eine Weissagung, eine Prophezeiung dahinter. Denn was Lamech hier sagte, das hat er sicher im Heiligen Geist gesagt. Und irgendwie hat schon der Heilige Geist darauf hingedeutet, dass Noah ein Werk tun würde, dass den Menschen Trost bringt. Nicht allen, aber seiner Familie schon. Denn Noah, wie wir wissen, baute die Arche und seine Familie wurde gerettet durch die Sintflut hindurch. Und der Trost Gottes war die Rettung. Rettung vom Gericht. Und es ist der größte Trost, den wir überhaupt bekommen können, dass Gott uns nicht richtet, sondern dass er das Gericht auf seinen Sohn, auf den Herrn Jesus, gerichtet hat, damit wir nicht gerichtet werden. Es ist der Gott allen Trostes und der größte Trost, der erste Trost, der Gott den Menschen zeigte nach dem Sündenfall, war doch diese Arche, diese Rettung, die Noah als Werkzeug bauen durfte. Ja, dieser wird uns trösten. Wir sehen doch in diesem Ausdruck, wie sehr Lamech und seine Mitmenschen damals wirklich über die Auswirkung der Sünde, über das Leid, über diese Gewalttaten, die geschahen. Wir lesen ja im Kapitel 6 und die Erde war voll von Gewalttat und die Gedanken der Menschen waren nur böse von Jugend auf und sie wollten nichts anderes denken und nichts anderes tun als nur Böses. Und Böses bringt Leid. Böses bringt nur Leid, es bringt Ungerechtigkeit, es bringt Not, es bringt Tod, es bringt Blutvergießen, es bringt Enttäuschungen, es bringt so viel Not. Man denke nur an alle Kriege, die im Laufe der Jahrtausende geschehen sind. An das große Leid, das die Menschen immer wieder durchgemacht haben. Ja, wir selber wissen es, wir kennen ja auch Leiden. Wir sind ja nicht unverschont, auch wenn wir den Krieg nicht miterlebt haben. Aber wir haben doch auch in unserem Leben Leiden gespürt. Und wer leidet, braucht Trost. Was bedeutet das Wort eigentlich? Das hebräische Wort Trost ist Nacham. Und Nacham ist sehr ähnlich wie Noach. Noah, Nacham. Es ist ein Wortspiel im Hebräischen. Er soll Noah heißen und Noah bedeutet, er gibt Ruhe. Und dieser Sohn, der diese schöne Bedeutung hat in seinem Namen, er gibt Ruhe, er sollte der Tröster werden. Er wird uns trösten. So hat der Vater von Noah sich nach Trost gesehen. Ich weiß nicht, bist du auch einer von diesen, der sich nach Trost sehnt? Der leidet wegen irgendetwas, was geschehen kann. Das sind ja so viele Gründe, so viele Ursachen. Das Leid ist mit dem Tod zusammen der Ausdruck des Fluches, der die Sünde in die Menschheit gebracht hat. Und wer leidet, der sehnt sich nach Trost. Trost bedeutet eigentlich ein Seufzen. Dieses Wort Trost, Nacham, heißt tief atmen. Es ist ein Seufzen. Und dieses Seufzen drückt aus ein Mitgefühl, ein Schmerz. Ein Schmerz, aber auch eine Erleichterung. Und dieses Wort, dieses Verb kann wirklich beides bedeuten. Auf der einen Seite kann es bedeuten Erleichterung, Trost, Linderung. Auf der anderen Seite kann es aber auch Schmerz bedeuten. Wenn einem etwas leid tut, so wie mir es leid tut, dass ich diesen Fehler begangen habe. Ich habe wirklich Schmerz empfunden gestern, als ich das merkte. Auch das war mir so, es war mir peinlich, aber auch es hat mir wirklich geschmerzt, dass das geschehen ist, dieser Fehler wegen dem Datum und dass ich nicht bei euch sein kann. Ja, wir sehen dasselbe Wort im nächsten Kapitel, 1. Mose 6, Vers 6. Und es reute den Herrn, dass er den Menschen gemacht hatte auf der Erde, und es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Selbe Wort wie Trösten. Es bedeutet einfach tief atmen. Wir sehnen uns alle nach Trost, das heißt Erleichterung und, oder Linderung von Schmerz, aber es kann auch Schmerz bedeuten im Sinne von, dass man etwas bedauert. Also wenn hier steht, es reute den Herrn, meint die Bibel nicht, dass Gott sich das anders überlegt hätte oder irgendwie gedacht hätte, es wäre besser gewesen, ich hätte den Menschen nicht gemacht. Es ist nicht das die Bedeutung. Diese Reue Gottes drückt ein Leiden aus, ein Gefühl, ein gefühlsmäßiges, tiefes Seufzen, ein tiefes Atmen Gottes. Wenn er Als er sah, was die Menschen geworden waren, was seine Geschöpfe geworden waren. Also, es kann beides bedeuten. Linderung, aber auch Schmerz und Bedauern. Es schmerzte ihn in sein Herz hinein. Ja, es sind einfach tiefe Gefühlsregungen. Trost ist eine tiefe Gefühlsregung. Trost hat etwas zu tun mit Gefühl. Und das ist so schön im Neuen Testament, wo dann steht, wir kennen den Gott allen Trostes, da wird er im selben Atemzug genannt, auch der Vater der Erbarmungen. Und Erbarmungen sind Gefühle, Mitgefühle. Das ist so schön. Wir haben keinen kalten Gott. Wir haben keinen Rechnergott, keinen Mathematiker, der irgendwie Formeln aufstellt und dann den Menschen sagt, so, das ist die Formel. Und jetzt schau, dass du mit der Formel zurechtkommst in deinem Leben. Ich gebe dir schon zwei, drei gute Sachen. Das ist Mathematik, das ist kaltes Kalkül. So ist unser Gott nicht. Er gibt uns schon Regeln, er gibt uns schon sein Wort und das gilt. Aber Gott hat auch Gefühle. Und so war es auch mit dem Herrn Jesus, als er die Menschen sah. Ohne Hirte, wie sie verirrt waren wie Schafe. Da steht geschrieben in der Bibel, es hat ihn gejammert. Und da wird dasselbe Wort im Griechischen ausgedrückt. Er hatte innere Gefühle. Das ist ein Schmerz, als er die Menschen sah. Es war ein Jammern. Und dieses Jammern Gottes, es ist ein Schmerz. Aber dieselben Seufzer können auch Trost, Erleichterung ausdrücken. Das ist doch interessant, ja? Dasselbe Verb, es kann Erleichterung, aber auch Schmerz ausdrücken, weil beides sind innere Gefühle. So, ich hoffe, dass ihr heute, wenn ihr irgendwie leidet aufgrund von irgendetwas, ich hoffe und bete, dass ihr heute nach Hause geht, heute Abend, und Erleichterung empfunden und erfahren hat. Und gerade in dieser Zeit, wie haben wir es doch nötig, Trost zu empfangen. Ich weiß nicht, wie euch es ergangen ist in den letzten anderthalb, fast 2 Jahren. Ja, diese Zeit ist doch eine verrückte Zeit. Also, wir hatten in Italien sehr viel Angst und sind irgendwie auch noch geknechtet, ja, durch die ganze Situation, da brauchen wir ja nicht darüber zu reden. Also. Und wir brauchen Trost, wir brauchen das. Und Gott möchte uns diesen Trost geben. Er ist der Gott allen Trostes. Nun, im Alten Testament gibt es Bilder, die diesen Trost ausdrücken. Und ich habe nur ein Bild ausgewählt, das ich mit euch jetzt noch lesen möchte. Das ist geschrieben im Buch des Propheten Jesaja. Da wird gesagt, im Kapitel 66, Vers 13. Jesaja 66, Vers 13. Wie einen, den seine Mutter tröstet, also werde ich euch trösten. Und in Jerusalem sollt ihr getröstet werden. Wie eine Mutter seine Kinder tröstet. Es ist doch schön. Gott hat den Müttern viel Gefühl gegeben. Und das ist eine Gabe Gottes. Und wenn Mütter hier sind oder Großmütter, ich möchte euch ermutigen, Gott zu danken, weil ihr so viele und gute Gefühle habt, euren Kindern gegenüber. Und Kinder brauchen gute Gefühle. Ich selbst habe sie nicht bekommen als Kind. Und Kinder, die in einer guten Gefühlswelt in der Familie aufwachsen können, die bekommen so viel mit für ihr Leben, das können wir gar nicht in Worte fassen. Weil Väter und Mütter, da sind die, sie trösten, vor allem die Mütter. Aber, liebe Väter, das geht uns auch etwas an. Denn wir sind vom Wort Gottes aufgefordert, unsere Kinder nicht zu entmutigen. Und das tun wir manchmal, wir Väter, weil wir zu streng sind, weil wir kein Mitgefühl haben, weil wir einfach Regeln aufstellen. Das ist ein bisschen so im, ne, im Wesen eines Mannes. Und wir irgendwie das Gefühl haben, das Leben muss alles nach Mathematikformel irgendwie gehen und das ist so und so und so und das muss klappen. Und wenn jemand nicht spurt, dann muss man ihm nachhelfen. Nun, wir müssen unsere Kinder erziehen. Das steht auch geschrieben. Aber wir dürfen nicht vergessen, dass wir eine Aufgabe haben, auch zu trösten. Und wer nicht trösten kann, der hat etwas nicht gelernt von Gott. Denn wir haben einen Gott, der Mitgefühl haben kann. Wir haben diese Woche einen Psalm gelesen. Wir lesen seit mehr als 2 Jahren die Psalme in unserer Bibelstunde. Und wir haben bei Psalm 1 angefangen und wir sind jetzt beim Psalm 103 angelangt, seit 2 Jahren. Jeden Vers. Wunderbar, dieses Psalmbuch. Und es ist das größte Buch im Alten Testament, überhaupt in der Bibel. Es gibt kein Buch, das größer wäre an Seiten und an Versen wie das Psalmbuch. Und in den Psalmbüchern werden Gefühle ausgedrückt. Wir dürfen mit Gott reden über unser inneres Leben. Und das sind Gefühle der Reue. Es gibt Bußpsalmen. Es gibt Freudenpsalmen. Es gibt Jubelpsalmen. Und es gibt viele Psalmen, wo Leiden ausgedrückt werden. Vor allem, wenn man ungerecht leidet. Wenn einem Ungerechtigkeiten widerfahren von Seiten gewalttätiger und böser Menschen. Und David in seinen Erfahren mit Saul hat viel gelitten unter diesen Widerwärtigkeiten. Und anstatt zu jammern vor Menschen, hat er gejammert bei Gott. Und das sollen wir auch tun. Wir sollen vor Gott unsere Gefühle zeigen. Also beten ist nicht einfach nur ein Herunterleiern von Anliegen, sondern es ist ein Seufzen. Und deswegen hilft uns der Heilige Geist bei dem, wie es steht im Römer 8. Er hilft uns mit unaussprechlichen Seufzern, denn er weiß nicht nur, wie es uns geht. Er weiß, wie wir uns befinden in unseren Gefühlen. Und manchmal kann man das gar nicht in Worte ausdrücken, was wir empfinden. Wie schön, dass Gott das kann, dass er das tut. Und gerade in den Psalmen hat er so viel Sympathie gezeigt mit unseren Gefühlen. Und alle Heiligen Gottes im Lauf der Jahrtausende haben so viel Trost empfangen, gerade im Psalmbuch. Ja, wie einen, den seine Mutter tröstet, so werde ich euch trösten, weil er ist ein Gott allen Trostes. Und im selben Jesaja-Buch, Kapitel 49, Vers 15, sagt der Herr durch den Propheten: Könnte eine Frau ihres Säuglings vergessen, dass sie sich nicht erbarmte über den Sohn ihres Leibes. Wäre das möglich? Sehr schwer, dass so etwas geschieht. Obwohl ich es selbst gesehen habe mit meinen eigenen Augen, dass auch Mütter ihre Kinder einfach liegen lassen und zu Hause ganz alleine zurücklassen. Das kann geschehen. Ich habe es gesehen, ich habe es auch dokumentiert. Es ist geschehen, es kann geschehen, es geschieht sehr selten, aber die Sünde macht auch das. Gott sagt, sollten selbst diese Frauen vergessen, ich werde deiner nicht vergessen. Und das ist der Trost. Ich werde deiner nicht vergessen. Trost bedeutet, ich bin da. Trost bedeutet, du bist nicht allein. Trost bedeutet, ich werde dich nie verlassen. Es gibt es nicht, sagt Gott, dass ich dich verlasse. Oh ja, das ist ein starker Trost. Das zu wissen. Das zu wissen. Gott wird uns nicht verlassen. Er kennt unsere Natur. So sagt Psalm 103. Er weiß genau, wer wir sind. Er weiß, dass wir Staub sind. Er weiß doch genau, wir sind vergesslich. Wir sind fehlerhaft. Das ist jetzt ein Beweis dafür. Aber das ist nicht mein eigener, ein einziger Fehler. Ich bin fehlerhaft. Gott kennt das. Er weiß genau, wer ich bin, wie ich bin. Aber er verlässt mich nicht. Und das ist dein Trost. Und was immer dein Geschehen ist heute, das möchte ich dir sagen. Gott wird dich nie vergessen. Er wird immer bei dir bleiben. Und darum geht es eigentlich. Ja. Welcher Psalm kennen wir am besten? Da gibt es einen in der Bibel. Der am meisten besungene. Den wir vielleicht alle so der Spur nach auswendig kennen. Welcher Psalm könnte das wohl sein? Es ist doch der berühmte Psalm 23. Ja, der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Und in diesem Psalm sagt David, auch wenn ich wanderte im Tale des Todesschattens, fürchte ich nichts Übles, denn du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Und das ist dasselbe Wort, dasselbe hebräische Wort, das damals Lamech gebraucht hat, als er seinen Sohn Noah zeugte. Er sagte, sein Name soll Noah sein. Er gibt Ruhe. Wir brauchen alle Ruhe. Wir sind so durcheinander durch die Sünde. Und er wird die Menschen trösten. Und hier, nach so vielen Tausenden von Jahren, braucht David dasselbe hebräische Wort und sagt Gott, dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Die schlagen mich nicht. Nein, sein Stecken und sein Stab, die schlagen die Schafe nicht. Der Hirte schlägt seine Schafe nicht einfach so. Der gute Hirte führt sie. Und dazu braucht er manchmal einen Stecken und einen Stab, damit sie nicht irgendwie davonlaufen, sondern er hält die Schafe zusammen, die Herde bleibt zusammen, sie bleiben bei ihm. Sein Stecken und sein Stab sind ein Trost für uns, weil dieser Stecken und dieser Stab in der Hand des Hirten dazu dienen, uns bei ihm zu halten. Und wenn wir bei ihm sind, wenn wir sagen können, du bist bei mir, dann sind wir getröstet, denn er ist bei uns. Der größte Trost ist die Gegenwart Gottes, ist zu wissen, Gott ist bei mir. Er verlässt mich nicht, auch in den letzten Stunden unseres Lebens. Ich weiß nicht, habt ihr das mitbekommen? Vor einigen wenigen Wochen, ist in der Schweiz ein großer Mann Gottes ins Vaterhaus gegangen. Da durfte er seinen Herrn sehen. Ich bin selbst sehr gesegnet worden durch diesen Bruder. Er heißt Max Keller, ein Missionar, ein Evangelist. Er hat in der Schweiz gelebt, in der Nähe von Winterthur, wo meine Heimatgemeinde ist. Und er selbst war das Werkzeug Gottes, dass wir nach Italien als Missionar übersiedeln durften und auch hier dienen durften. Er hat uns das Werk hier vorgestellt, Gott hat ihn dazu gebraucht, aber viele andere in Spanien und in Südamerika. Und er hat viele, viele Menschen zum Herrn geführt. Er ist mit 92 Jahren zu seinem Herrn gegangen. Und ich konnte ihn sehen, das letzte Mal, als wir in der Schweiz waren, das war im September vorigen Monats. Und wir waren dort in der Gemeinde und der Mann hat einfach ein Auge für Menschen. Also ihm ist kein Mensch irgendwie entfallen. Er sah immer, dort ist ein Mensch. Und wir waren dort in der Gemeinde. Nach der Gemeinde gab es einen Imbiss und ich bin hingesessen. Und das ging keine 5 Minuten, war er bei mir. 92 Jahre alt. Und er erzählte mir eine Geschichte. Er hat immer seine Zeugnisse weitergesagt. Ja. Und er hat mir gesagt, weißt du, Walter, da kam ein junger Bruder zu mir neulich und er sagte mir, lieber Max, du bist doch jetzt sehr alt und du gehst bald heim, du wirst bald sterben. Man stelle sich das einmal vor. Ein junger Bruder einem älteren Bruder sagt, du wirst bald sterben. Ja, das wäre, für die einen wäre das geschmacklos. Das konnte diesen Bruder nicht irgendwie in Unruhe bringen. Wie ist das, wenn man so alt ist und man weiß, dass man bald sterben werde? Und Max wusste nicht, dass es noch 10 Tage dauern werde. Dann wäre es soweit. Das waren 10 Tage, 2 Wochen vor seinem Tod. Und er hat ihm ganz ruhig gesagt, auch wenn ich wanderte im dunklen Tale des Todes und der Schatten des Todes schon mich irgendwie trifft, ich fürchte kein Übles. Ich weiß, Gott ist bei mir. Und sein Stecken und sein Stab, sie trösten mich. So hat er es ihm erzählt und erklärt, ganz ruhig. Und dann hatte dieser junge Bruder noch eine zweite Frage. Und fragte ihn, warum in deinem Alter, du bist doch 92, du bist rastlos immer noch unterwegs und suchst Menschen und redest mit ihnen. Und das hat er gemacht, auch während dem Lockdown. Man sagte, ja, die alten Menschen, sie müssen zu Hause bleiben. Das konnte diesen Max nicht zu Hause halten. Er ist jeden Tag auf die Straße gegangen und hat Menschen gesucht, obwohl die Straßen leer waren. Dann ist er hingefahren auf die Parkplätze, wo die Lastwagenfahrer sich ausruhen und hat an ihre Tür geklopft, ein 92-jähriger alter Mann, und hat ihnen Traktate gegeben und ihnen von Jesus erzählt. Bis zum letzten Tag, als er schon im Krankenhaus lag, in den letzten Zügen, hat er noch die Putzfrau, hat er evangelisiert. Das war eine spanisch sprechende Ausländerin und hat sie hingewiesen auf den Herrn Jesus und ihr ein Traktat weitergegeben. Er war unermüdlich bis zum letzten Zug. Und er sagt diesem jungen Bruder, ich habe vor vielen Jahren den Herrn Jesus in mein Herz eingelassen und dort ist er geblieben. Und deswegen diene ich ihm bis zum letzten Atemzug. Was für ein Trost. Was für ein Trost, so einen Menschen zu sehen, der da zeugt von der Gegenwart Gottes, auch im Tale des Todesschattens, wo er schon wanderte und anderen Menschen Mut zusprach. Ja, es ist ein großer Mann von uns gegangen, ein großer in Israel hat uns verlassen. Er ist jetzt dort, wo sein Herr ihn mit einem großen, großen Lohn empfangen hat. Er hat so viel Gutes getan. Möge das an jeden von uns trösten und ermutigen. Ja, Gott tröstet uns doch durch seine Gegenwart. Ich möchte jetzt ins Neue Testament gehen und noch einige Gedanken weitersagen zum Thema des Trostes. Im Neuen Testament ist das griechische Wort für Trost Parakaleo. Und Parakaleo heißt eigentlich Herzuruf. Jemanden rufen, dass er kommt. Dass er kommt, damit man nicht alleine ist. Das heißt, jemanden um Hilfe bitten. Und das ist der Trost, dass du nicht alleine bist. Deswegen bedeutet Trösten eigentlich jemanden rufen, dass er da ist. Also im etymologischen Sinne des Wortes bedeutet Trost immer das Nicht-Alleine-Sein. Das ist der größte Trost, wenn jemand da ist. Und das Schöne bei den Freunden Hiobs war, dass sie kamen und ihn trösteten. dass sie ihre Familien verließen und mit ihm da saßen. Und die ersten Tage, das waren, ich denke, 7 Tage, wo sie überhaupt nichts gesagt haben, denke ich, haben sie den Hiob am meisten getröstet, einfach weil sie da waren. Als sie dann anfingen zu reden, war das nicht mehr so gut. Weil jemanden trösten, da muss man schon zuerst vom Herrn befähigt sein, das zu tun. Man muss etwas von Gott gelernt haben, sonst wird man ein leidiger Tröster. Dass man Leiden auf den lädt, den man eigentlich trösten möchte. Aber trösten bedeutet, jemanden herbeirufen, zu sich rufen, jemanden einladen. Und deswegen ist das Wort Parakaleo nicht nur übersetzt mit trösten, sondern es kann auch gebraucht werden mit ermahnen. Ermahnen, zu jemandem hingehen, um mit ihm zu reden. Also das Ermahnen in der Bibel ist immer auch ein Trösten. Wenn jemand ermahnt, dann muss er das so machen, dass der andere versteht, der will mich eigentlich nicht ermahnen, er will mich trösten. Natürlich muss man ermahnen, aber es gibt ein falsches Ermahnen. Es gibt ein Ermahnen, das dem anderen noch mehr Schmerzen anrichtet oder auf ihn lädt. Und dieses falsche Ermahnen ist etwas, was immer wieder geschieht unter Christen. Aber liebe Geschwister, wir sollten uns wirklich Gedanken machen darüber, dass das Wort trösten und ermahnen dasselbe Wort ist. Genauso wie im Alten Testament das Wort etwas bereuen, Schmerzen finden, dasselbe Wort ist wie Erleichterung erfahren. Ein wunderbares Beispiel ist zum Beispiel der Vater des verlorenen Sohnes. Als sein Sohn kam und er ein Fest machte, weil er seinen Sohn wieder hatte und der ältere Sohn nicht hineinkommen wollte, da ging er hinaus zu ihm. Und sein Vater ging hinaus und drang in ihn. Er ermahnte ihn. Aber es war ein Ermahnen, es war auch ein Trost. Er sagte ihm, was meines ist dein. Wir müssen uns freuen. Das ist eine Art der Ermahnung, die auch Trost ist. Ist das nicht schön? Und das dürfen wir von Gott lernen. Und wer das nicht von Gott lernt und nicht berücksichtigt, dass der zu Ermahnende auch Gefühle hat und dass man diese nicht einfach überfahren darf wie ein Panzer und hinter dem Panzer ist nur noch verbrannte Erde, das ist nicht ein Ermahnen Gottes. Und deswegen sind vom Herrn befähigte Hirten solche, die mit den Schafen reden in der Ermahnung, dass sie wissen, was Gott von ihnen will, aber gleichzeitig auch getröstet werden. Das ist etwas, was wir nur von Gott lernen können. Denn er ist der gute Hirte. Das ist doch wunderschön. Diese Dinge, die erfüllen mich wirklich mit Freude. Was für einen Gott haben wir doch. Wie groß ist er doch. Wie herrlich. Wie gewaltig. Wie wunderbar. Ja, er ist ein Gott allen Trost. So, im Neuen Testament haben wir auch wunderbare Beispiele. Und ich möchte jetzt noch, also wir haben noch 7 Minuten und dann ist Kaffeepause. Und ich möchte es vor der Kaffeepause mindestens andeuten. Wir machen dann nach der Pause gleich weiter mit dem Thema. Ich möchte doch damit anfangen. Wir schlagen die Bibel auf in Johannes 11. Johannes 11 ist ein wunderschönes Beispiel. Wir haben einen Vater, der tröstet. Aber wir haben auch den Sohn, der tröstet. Und dann haben wir den Heiligen Geist. Und wisst ihr, was sein Name ist? Ja, das wisst ihr sicher sehr wohl, aber wir werden es dann noch lesen. Wir sehen, dass Gott der Vater, Gott der Sohn und Gott der Heilige Geist sind. Alle drei. Diese Eigenschaft in sich. Es sind Eigenschaften des Trostes. Und das tut so gut, das zu wissen. Es ist so etwas Wunderbares. Wie konnte ich das über 40 Jahre nicht so werden, wie ich das heute tue, indem ich dieses Thema mit und für euch vorbereitet habe. Ich bin so gesegnet worden. Und ich hoffe, dass der Trost, den ich empfangen habe, durch dieses Bibelstudium zu euch übergehen kann. Auch wenn wir uns nur digital sehen. Aber ich hoffe, dass wir uns doch von Angesicht bald sehen werden. Ich hoffe, dass der Herr das schenkt. Ja, aber das lassen wir jetzt. Johannes 11, das ist die Geschichte von Lazarus. Ja. Die beginnt so, Johannes 11. Es war aber ein gewisser krank, Lazarus von Bethanien, aus dem Dorf der Maria und der Schwester Martha. Maria aber war es, die den Herrn mit Salböl salbte und seine Füße mit ihren Haaren abtrocknete. Deren Bruder Lazarus war krank. Da sandten die Schwestern zu ihm und ließen ihm sagen, Herr, siehe, der, den du lieb hast, ist krank. Ja, was haben die Schwestern gemacht? Sie haben den Herrn gerufen. Sie haben ihn ermahnt. Sie haben ihm irgendwie gesagt, wir brauchen jetzt deinen Trost. Wir brauchen deine Nähe. Wir wollen, dass du jetzt bei uns bist in diesem schwierigen Umstand, in dieser schweren Stunde. Und sie wussten, es war nicht gut bestellt mit Lazarus, mit ihrem Bruder. Und sie liebten den Herrn. Maria liebte den Herrn, auch Martha liebte den Herrn. Beide auf ihre Art. Sie liebten, beide Schwestern liebten den Herrn und sie liebten natürlich auch Lazarus, ihren Bruder. Und jetzt in der Not wollten sie einfach, dass der Herr da war. Der Herr aber blieb noch 2 Tage dort und wartete. Und er sagte, Vers 4, als aber Jesus es hörte, sprach er, diese Krankheit ist nicht zum Tod, sondern um der Herrlichkeit Gottes willen, damit der Sohn Gottes durch sie verherrlicht werde. Jesus aber liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Und als er nun hörte, dass er krank sei, blieb er noch 2 Tage an dem Ort, wo er war. Er liebte sie, aber er verzog. Er liebte sie, aber er ging nicht. Er liebte sie, aber er war nicht da, als Lazarus starb. Warum? Weil der Herr Jesus einen Plan hatte. Und dieser Plan hat er den Jüngern ganz deutlich mitgeteilt. Diese Krankheit wird dienen zur Herrlichkeit Gottes. Das war sein Plan. Das heißt nicht, dass Gott seinen Trost zurückhalten wollte. Und das war für Martha und Maria sehr schwer zu verstehen. Warum verzieht er? Warum kommt er nicht? Warum ist er nicht da? Warum lässt Gott das zu? Dieses Leid, er hätte es doch verhindern können. Das wäre unser Trost gewesen. Ja, liebe Geschwister, es ist nicht schön, wenn man mitten in der Geschichte aufhört. Das haben unsere Enkelkinder gar nicht gerne, wenn man ihnen die gute Nachtgeschichte erzählt. Da werden sie richtig unwillig. Jetzt kannst du nicht einfach aufhören. Das ist jetzt ein bisschen brutal. Aber wir haben 10.59 Uhr und der Roland ist sehr, sehr pünktlich. Und deswegen wollen wir jetzt Kaffeepause machen. Und ich hoffe, dass euch der Kaffee sehr gut schmeckt und dass ich euch auch irgendwie den Geschmack vermittelt habe von dieser schönen Geschichte, die wir dann nach dem Kaffee weiter lesen und auch Belehrungen und Trost vom Herrn bekommen wollen. Wollen wir hier fürs Erste abschließen und dann nach der Kaffeepause weitermachen.